Ich glaube, viele Menschen würden es Wegwerfgesellschaft nennen.
Ja.
Das ist auch einfach in der Architektur so angekommen. In dieser Logik von lass uns alles abreißen und neu bauen, wurde es ganz, ganz üblich, dass man Dinge einfach als Ruine bezeichnet und sagt, es muss weg. Und wenn man aber einen Moment innehält und sagt, okay, stopp, halt, Pause, jetzt überlegen wir, dann ist eine Ruine einfach auf der anderen Seite ein Rohbau.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isab und begrüße euch zu dieser neuen Folge. Heute geht es um eine europäische Initiative, die Renovierung und Umbau zur Norm machen will. Es ist eine Bürgerinitiative, die sich House Europe nennt, und die Initiatoren haben eine Gesetzesvorlage erarbeitet, die sie nun bei der Europäischen Kommission einreichen wollen. Ab Beginn des kommenden Jahres kann dann jeder von uns seine Stimme dafür abgeben, damit das Thema Renovierung statt Abriss wirklich von der Europäischen Kommission behandelt wird. Es werden dafür 1 Million Stimmen benötigt. Ich spreche heute mit einem der Initiatoren von House Europe, mit Olaf Grawert. Olaf Grawert ist Architekt und Partner bei B+. Das ist ein Berliner Büro, das er gemeinsam mit Arno Brandelhuber, Jonas Janke und Roberta Jurcic führt. Zudem lehrt Olaf Grawert an der ETH Zürich, auch hier gemeinsam mit Arno Brandelhuber. Ich habe Olaf Grawert in dem Berliner Büro von B+ getroffen. Das liegt im Osten von Berlin, in Berlin-Lichtenberg. Warum ist das wichtig? Weil das Haus, in dem sich das Büro befindet, ein gutes Beispiel dafür ist, dass man für fast jedes Gebäude eine Nachnutzung finden kann. In diesem Fall ist das ein ehemaliger Siloturm, für den sich wirklich niemand interessiert hat, bis eben B+ auf das Gebäude aufmerksam wurden. Es hat sich noch nicht einmal jemand, zum Glück, die Mühe gemacht, das Haus abzureißen. Da das Gespräch recht lange ist und wir, ich meine vor allem Olaf, in dem Gespräch alles genau und gut beschreibt, von den umgenutzten Betontürmen in Berlin-Lichtenberg bis hin zu der Europäischen Initiative gegen Abriss, House Europe, brauche ich vorab eigentlich nicht so viel zu sagen. Wer der Aufforderung von Olaf folgen will und sich zu dem Gespräch auch Bilder von diesem ehemaligen Siloturm anschauen will, findet dazu einen Link in den Shownotes. Und natürlich wie immer findet ihr auch Infos auf unserem Instagram-Kanal. Wer sich über House Europe informieren will und dort anmelden will, kann dies auch gleich über den Link tun. Hallo Olaf.
Hallo.
Ich möchte mit dir über nachhaltiges Bauen sprechen und die Bauwelt ist ja der größte CO2-Emitter, den es gibt. Das hat man lange Zeit übersehen oder wollte man nicht sehen. Und doch, auch wenn das jetzt viele wissen, ändert sich eigentlich wenig. Also viele Architekturvorträge fangen ja mit diesen ganzen Zahlen an. Du kennst die auch. Ich glaube, du redest auch darüber. Und ich habe mir einen Vortrag von dir angehört, wo du gesagt hast, Fakten reichen nicht länger, um Menschen zu überzeugen, sondern wir müssen ihnen eine Geschichte erzählen. Warum ist das so?
Genau, also in der Baubranche oder im Bausektor kennt man diese Zahlen. Langsam werden sich auch Menschen draußen außerhalb der Bubble bewusst, dass der Bausektor für so viele Emissionen verantwortlich ist. Und auch ich beginne manche Vorträge damit, aber immer, um eben dann diesen Punkt zu machen. Und das ist ein Argument, das ich mir ausleihe von Oana Bogdan. Oana Bogdan ist eine Architektin und ehemalige Politikerin. Und die hat in einem unserer Filme gesagt, Fakten reichen nicht mehr länger aus, wir müssen eine Geschichte erzählen. Und ganz konkret hat sie das gesagt aus ihrer Erfahrung raus als Politikerin. Also Oana war Architektin und wurde dann, das klingt jetzt komisch, wenn man das so sagt, wem passiert sowas? Die wurde dann quasi auf der Biennale vom Premierminister Rumäniens gefragt, möchtest du Staatssekretärin werden? Mhm. Das war eine technokratische Übergangsregierung, also in Rumänien gab es die Proteste und Oana hat dann dieses Angebot angenommen, weil sie sagt, okay, ich fühle mich verpflichtet als auch Rumänin, also Oana lebt und arbeitet in Brüssel seit ihrem Studium, diesem Ruf zu folgen und für ein Jahr dieses Amt zu machen. Und wir haben viel darüber gesprochen, wir kennen uns jetzt schon seit 10 Jahren und sie hat mir erklärt, dass all diese Argumente, all diese Fakten, die sie bereit hatte, oder? Und nicht nur sie, sondern alle ihre Kolleginnen auch, weil in dieser Übergangsregierung waren ja alles Expertinnen. Mhm. Alle waren eigentlich berufen, weil sie Expertinnen waren für ihren Bereich. Alle wussten, was zu tun ist. aber niemand wollte dem folgen. Und diese kognitive Dissonanz, nennen das Expertinnen, dass wir es zwar wissen, aber dass wir nicht danach handeln. Mhm. In dem Moment hat sie gesagt, die einzige Möglichkeit ist, eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, das klingt ja dann wie Fiktion, aber vielleicht eine Welt zu beschreiben, eine Zukunft zu beschreiben, in der man leben möchte und den Menschen klarzumachen, wenn ihr mitgeht und unseren Forderungen folgt, dann erreichen wir diese Vision, diese Zukunft, in der wir leben wollen. Mhm. Ja.
Ich finde das irrsinnig schön und du unterrichtest ja auch dieses Storytelling an der ETH Zürich, weil das irgendwie dann vielleicht auch ein Mittel ist, um diese Bauwende einzuleiten oder irgendwie ein Umdenken zu bewirken. Und ihr habt das ja, glaube ich, auch hier für dieses Projekt, über das wir gleich reden werden, auch angewendet. Mhm. Vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen.
Ja. Genau, also dann muss man dazu sagen, das ist jetzt nichts komplett Neues, oder? Ich glaube, wer gerne Serien schaut, der kennt vielleicht Mad Men. Ja. Das war ja eine wahnsinnig erfolgreiche Serie mit, 8 Staffeln. Und in Mad Men geht es eigentlich um die Erfindung in dem Sinn der Werbung oder um und die ganze Serie beginnt eigentlich mit dem Fall von Lucky Strike, der Zigarettenlobby. Wo Expertinnen wussten, dass Rauchen tödlich ist, was wir bis heute wissen. Und die Werbung oder diese Werbemacher, um die es in der Serie geht, einen Weg suchen, ein Narrativ suchen, an den Fakten vorbei, quasi die Menschen zu verführen, trotzdem zu rauchen. Und in dem Sinn ist das nichts Neues, auch nicht in der Architektur. Und wenn wir durch die Städte, vor allem die Innenstädte von europäischen Metropolen gehen, und dort Neubauprojekte oder Sanierungsprojekte sehen, dann merkt man ja schnell, dass es auch in der Architektur schon angewandt wird, diese Narrative. Die Gebäude haben alle plötzlich einen Namen.
Sind Namen, ne? Genau. Aber die manchmal auch weit hergeholt
sind. Sehr weit hergeholt, genau. Die alle vermeintlich so ein Lebensgefühl erzeugen sollen. Und das ist schon etwas, wir haben das Ganze begonnen, diese Idee von Storytelling, nach der Arbeit mit Christopher Roth. Wir haben mit Christopher Roth eine Kollaboration gestartet und Christopher Roth kommt aus der Werbung, ist ein Regisseur und Künstler, der lange Zeit in der Werbung gearbeitet hat, ein wahnsinniges Gefühl für Schnitt hat, für den Moment, für Takt und wie man quasi Szenen, Bilder zusammenschneidet, um jemanden zu verführen, oder? Mit ihm gemeinsam haben wir die ersten Filme gemacht, Legislating Architecture und Property Drama und Architecting After Politics. Das waren quasi 3 Filme. Property Drama geht es um die Bodenfrage, also auch wem gehört der Boden, das Land und wie wird das versiegelt, wie wird damit umgegangen? Also ich komme immer wieder zu diesem aktuellen Thema zurück, weil es so präsent ist, auch in einem öffentlichen Diskurs. Und da merkt man, das ist ja schon ein gutes Beispiel dafür, dass nach Jahren oder Jahrzehnten des Diskurses innerhalb unserer Bubble über die Bodenfrage und Versiegelung jetzt das von der Politik aufgegriffen wurde, weil in dem Moment die Politik, die Grünen, man kann das ja benennen, allen voran die Grünen, sagen wir so, sind ja nicht die einzigen, verstanden haben, dass man es einbetten kann in eine Erzählung von einer Zukunft, im Fall von Österreich oder auch in Deutschland wird es jetzt immer populärer als Thema, wollen wir in diesem Österreich leben? Und dann auch, am Anfang waren immer die Vergleiche, da werden so und so viele Fußballfelder am Tag versiegelt.
Genau, das ist das Maß, ja.
Genau, das Maß, wo dann viele Menschen sagen, hey, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, kann man nicht sehen.
Man kann sich das nicht vorstellen,
genau. Und jetzt wird es langsam geöffnet als, da wird so viel Fläche versiegelt, dass wir x Familien nicht mehr ernähren können. Und ich finde, an solchen Beispielen merkt man dann schnell, dass auch, da gibt es eine Lernkurve, weil Menschen realisieren, okay, die Beispiele oder die Erzählungen, die müssen natürlich verständlich sein für die Menschen, die ich ansprechen will, weil die Fußballfelder sprechen nur einen Teil der Bevölkerung an. Und darüber hinaus geht mir Fußball wirklich nahe, auch das wieder nur ein Teil der Bevölkerung, versus Ernährungssicherheit oder die Idee von, da wird so viel Fläche versiegelt für Parkplätze, für Logistikzentren und wir wissen natürlich, dass wir parken müssen und dass wir transportieren müssen, aber kann das in Konkurrenz stehen mit unserer Ernährungssicherheit und dem Bedürfnis zu essen? Und ich glaube, das sind interessante Beispiele und um das geht es uns eigentlich. Also wir sagen nicht, dass jetzt Architektinnen oder die Studierenden, die wir ausbilden, plötzlich in die Werbung gehen sollen, aber sie müssen besser darin werden oder diese Kompetenz miterwerben, quasi ihre Projekte Und alle Architekturprojekte sind ja Visionen für die Zukunft, mhm. oder? Also mhm. wir bauen ein Haus und mhm. stellen uns vor, in diesem Haus wollen wir in 5 bis 10 Jahren auf diese Art und Weise leben. Diese Fähigkeit, diese entworfene Zukunft zu kommunizieren, das fehlt vielen.
Aber darf ich da mal nachfragen, weil du hast eben gesagt, bei der Werbung geht es ja schon um ein Verführen. Genau. Also ich rauche, obwohl es eigentlich ungesund ist. Und bei den Architekturbeispielen oder bei der Bodenversiegelung würde ich schon sagen, es geht um ein Überzeugen, also ein sinnvolles Mitnehmen. Ja? Siehst du da einen Unterschied oder ist es einfach, man nimmt die Mittel, um halt das jeweilige Ziel zu erreichen?
Ja, fast Letzteres. Okay. Also das ist, das klingt jetzt hart, aber ich nehme ja uns da nicht raus. Also wir sind jetzt quasi irgendwie bewusst fürs Thema Bodenfrage und es gibt jetzt X% der Bevölkerung, die vielleicht empfänglich sind, Bewusstsein dahingehend zu schaffen, zu schärfen, die können wir überzeugen. Mhm. Da würde ich sagen, ist es eine Erzählung, die ist ja faktenbasiert. Das muss man immer sagen, ist ja keine Fiktion, oder? Die ist faktenbasiert und da schaffen wir es, diesen Teil der Bevölkerung zu überzeugen, weil die auch die Kapazität haben, das Vermögen und es sich leisten können, finanziell, aber auch in ihrem Lebens, einfach im Moment, in dem sie sind, darüber nachzudenken und mitzugehen. Mhm. Aber es gibt einfach einen Teil der Bevölkerung, der hat nicht die Kapazität, darüber nachzudenken. Mhm. Und es ist auch total okay. Weil ich habe das ja auch, oder wir haben das ja auch nicht für alle Aspekte des Lebens.
Natürlich nicht.
Ja. Genau, und ich glaube, diesen Teil der Bevölkerung, den muss man verführen. Mhm. Das heißt, ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass alle sich darauf einlassen können, alles vollumfänglich zu verstehen. Mhm. Und deswegen, ich würde lieber nicht versuchen, nur zu verknappen, wie das ja in der Politik immer mehr passiert. Und man sagt, das ist vor allem ein politisch rechtes Spektrum, das total verknappt. Ich glaube jetzt, man sieht mittlerweile in Deutschland, dass es quasi beide Enden des politischen Spektrums sind, ganz links und ganz rechts, die nur verknappen. Also es geht nicht darum, dass man nur mehr einfache Antworten hat. Aber man muss ja schon einen Zugang ermöglichen, warum es den Menschen wichtig sein soll, darüber zu sprechen. Ja. Und das kann die Erzählung sein.
Sehr spannend. Wollen wir konkret werden?
Ja.
Über San Gimignano Lichtenberg. Also wir sitzen hier im Osten von Berlin in Lichtenberg in eurem Atelier. Und ihr habt so ein Narrativ auch für diesen Ort erfunden. Vielleicht kannst du den Ort kurz beschreiben und was ihr aus den Bauteilen, die ihr übernommen habt, gemacht habt.
Genau, also alle, die das jetzt hören, die können das ja parallel quasi online suchen und finden, um quasi zu verstehen, worüber ich spreche. Also wir sitzen jetzt in einem ehemaligen Siloturm, tatsächlich in 30 Meter Höhe und wir sehen beim Fenster raus und wir sind umgeben von Plattenbauten, so Wohnbauten, genau, im Osten von Berlin. Neben uns steht ein zweiter Turm und diese beiden Türme waren Teil einer Fabrik. Das ganze Areal war immer schon Produktion und Gewerbe und hat eine 100-jährige Geschichte. Diese Gebäude wurden gebaut zu Zeiten der DDR. Also der ganze Betrieb wurde dann ein volkseigener Betrieb, wie alle Betriebe in der DDR. Und dieser volkseigene Betrieb, Elektrokohle Lichtenberg, hat dann in diesem ganzen Areal, und das ist ein sehr großes Gebiet, umgeben von diesen Plattenbauten, verschiedenste Graphitprodukte hergestellt. Mhm. Und der Turm, in dem wir sitzen, ist der ehemalige Siloturm. Und der Turm, der neben uns steht, der kleinere Turm, ist der ehemalige Treppenhausturm. Mhm. Das heißt, in unserem Turm wurde die Kohle, die in der Fabrik gebraucht wurde, gelagert. Der andere Turm wurde benutzt, um die Fabrik zu betreten. Es war quasi nur das Treppenhaus, Stiegenhaus. Die Fabrik selber sieht man heute nicht mehr. Die Fabrik stand davor, dahinter, dazwischen, war nochmal größer. Man findet online Bilder, wie das ausgesehen hat. Dann kam die Wende, die Fabrik wurde geschlossen, wie viele DDR-Betriebe. Und dann wurde das ganze Areal verkauft, wie auch viele Liegenschaften in der DDR. In dem Moment, wo quasi die Mauer gefallen ist, entstand ein riesiger Property Market. Plötzlich gab es all diese Liegenschaften zu kaufen. Das wurde ja zentral verwaltet. Und natürlich gab es sehr attraktive Liegenschaften und Immobilien und weniger attraktive. Und diese Fabrik war eine weniger attraktive und niemand wollte das haben, weil es auch stark verschmutzt war. Und plötzlich kamen tatsächlich zwei ehemalige DDR-Gastarbeiter. Also ich finde das eigentlich eine ganz ein schöner Aspekt der Geschichte. Also zwei Gastarbeiter der DDR. Es war so, dass in der DDR Gastarbeiterinnen aus den sozialistischen Partnerstaaten in die DDR kamen, um hier trainiert zu werden, also ausgebildet. Und ein ehemaliger Maurer aus Vietnam kam dann und hat gesagt, ich möchte Land kaufen und hier einen vietnamesischen Markt eröffnen. Und das ist, was man heute sieht, also auch wenn man beim Turm auf der anderen Seite raus sieht, sieht man ein riesiges Areal von einstöckigen Hallen des Dong Xuan Center. Und das ist der größte vietnamesische Markt außerhalb Vietnams. Und es ist ganz interessant zu verstehen, wie strategisch klug diese Community denkt, weil all die vietnamesischen Lokale, für die Berlin so bekannt ist, sind dann quasi entlang von den Tramlinien, die hier vorbeifahren.
Ach so, das wusste ich nicht.
Und das ist total toll. Also wenn man hier in die Straßenbahn steigt und dann losfährt, dann biegt es ab, einmal nach Friedrichshain, einmal nach Mitte und entlang dieser beiden oder drei Tramlinien liegen dann all diese vietnamesischen Lokale, für die so bekannt sind. Das heißt, es ist wahnsinnig schlau gedacht. Und die haben quasi diesen vietnamesischen Markt eröffnet und der zweite Gastarbeiter kam aus Pakistan, hat auch einen pakistanischen Großhandel eröffnet und die wuchsen und wuchsen über die Jahre, bis dann 2010 die Fabrik hier abgebrochen wurde. Dann muss man verstehen, warum wurde die Fabrik erst zu spät abgebrochen. Das ist quasi eine einfache Rechnung. Es lohnt sich erst ein Gebäude abzureißen, wenn man durch die Abrisskosten einen Gewinn machen kann. Mhm. Das heißt, man investiert x Millionen, um ein Gebäude abzureißen in der Größe. Und das macht man natürlich erst, wenn danach entweder das Land genug wert ist oder im Fall von der Fabrik das Material genug Ertrag bringt. Das war ein Stahlbau und nach der Finanzkrise stiegen die Stahlpreise und plötzlich war diese Ruine Geld wert.
Ja, das
weil
lukrativ.
Das war lukrativ. Mhm. Dann hat man die Fabrik abgetragen und nur die beiden Betontürme blieben stehen und die Hallen wuchsen quasi immer näher ran und man sieht das jetzt, also diese beiden Türme stehen auf einem wirklich kleinen Stück Land und deshalb hat sich das niemals gelohnt, diese Türme abzureißen, weil man hätte wahnsinnig viel Geld investieren müssen in den Abbruch der Türme und danach hätte man ein kleines Stück Land gehabt und egal, was man auf dieses kleine Stück Land gebaut hätte, es wäre einfach wahnsinnig teuer gewesen, weil man vorher so viel Geld in den Abbruch hätte investieren müssen. Mhm. Das ist so eine einfache Rechnung, die uns aber sehr oft begegnet und die auch entscheidender Teil von unserem Büro ist und wie wir arbeiten, weil wir niemals abreißen. Mhm. Das heißt, wir haben quasi die Rechnung umgedreht und haben gesagt, okay, wir kaufen diese Liegenschaft minus der Abrisskosten, haben aber dann nicht abgerissen. In dem Moment, wo das quasi gesichert war, dass es nicht mehr abgerissen werden kann, war das Erste, was wir gebaut haben, in dem Sinn gebaut haben, ein Hügel, den man sieht, der liegt zwischen den beiden Türmen. Mhm. Und wenn man auf diesem Hügel steht, dann sieht man diese Türme und es sieht ganz anders aus. Es sieht nämlich aus wie die Türme in San Gimignano. Das ist ein Dorf in der Toskana, das sehr berühmt ist für diese hohen Türme, die damals dort gebaut wurden. Und so haben wir dann quasi diesen Namen eingeführt und damit dieses Narrativ eingeführt, dass der Ort auch was anderes sein kann. Weil es tatsächlich einfach eine Perspektivenfrage ist. Mhm. Und irgendwie, glaube ich, haben wir das vergessen in dieser Logik, von, also ich glaube, viele Menschen würden es Wegwerfgesellschaft nennen.
Ja.
Das ist auch einfach in der Architektur so angekommen. In dieser Logik von lass uns alles abreißen und neu bauen, wurde es ganz, ganz üblich, dass man Dinge einfach als Ruine bezeichnet und sagt, es muss weg. Mhm. Und wenn man aber einen Moment quasi innehält und sagt, okay, stopp, halt, Pause, jetzt überlegen wir, dann ist eine Ruine einfach auf der anderen Seite ein Rohbau. Natürlich gibt es Gebäude, die sind kontaminiert. Darüber können wir auch sprechen. Wie kann man das Problem lösen? Und es gibt Gebäude, die sind zu baufällig oder danach könnte man mehr schaffen. Das sind alles Ausnahmen. Aber wenn man mal nicht immer über die Ausnahmen spricht, ist ein Großteil der bestehenden Gebäude einfach ein wahnsinniges Potenzial. Da steht schon ein Haus oder da steht schon ein Gebäude, eine Struktur, die einfach nachgenutzt werden will. Das haben wir dann gemacht. Wir haben quasi, der eine Turm ist schon entwickelt, der andere Turm noch nicht. Der ist ein bisschen komplizierter. Dann haben wir den Turm umgebaut zu einer Werkstatt, Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, wo wir als B+ mit 12 anderen Partnerinnen, die verschiedene Unternehmen haben, Firmen, Designer, produzieren, quasi unsere Werkstatt betreiben.
Das heißt, den einen Turm habt ihr entwickelt, da ist euer Atelier und unten diese Werkstätte. In dem anderen, in dem Treppenturm, gibt es da schon eine Idee, was damit passieren soll?
Genau, also man muss das, weil es ja ein Podcast, man hat ja keine Pläne vor sich und man hat keine Bilder. Also vielleicht ist jetzt nochmal der Moment, wo man dieses Projekt online suchen sollte, um zu verstehen, worüber wir sprechen. Also der Turm, in dem wir sitzen, hat einen Nachteil, der zum Vorteil wurde, der hat nur zwei Stockwerke, ein Erdgeschoss und einen ersten Stock. Und dann gibt es die Absurdität, dass der erste Stock in über 30 Meter Höhe ist, oder? Dazwischen ist nichts. Dazwischen sind nur die Silos, die wir nicht nutzen, weil die nicht nutzungsfähig sind, ohne sehr, sehr viel Geld zu investieren, ein zweites Treppenhaus etc. Und das ist quasi das Problem des anderen Turms. Der andere Turm hat einen Vorteil, der hat 12 nutzbare Stockwerke, also 12 Geschosse, wo ich reingehen kann und wo ich Räume habe. Und das ist aber gleichzeitig natürlich der Nachteil in dem Sinn, weil das ist ein Hochhaus und ein Hochhaus unterliegt einfach Sicherheitsbestimmungen. Und das bedeutet, man muss einen Umgang finden, und das ist dann immer der große Nachteil von Bestandsgebäuden. Man muss einen Umgang finden, wie dieses Gebäude, diese Struktur, die jahrelang funktioniert hat, unter geltenden Gesetzen plötzlich nicht mehr funktioniert. Genau, und das versuchen wir natürlich immer im Büro auf eine Art und Weise, dass keine horrenden Kosten entstehen, weil sonst bringt es ja nichts, der Vorteil vom günstigen Kauf am Anfang, wenn man jetzt plötzlich quasi einen zweiten Turm neben den kleinen Turm bauen müsste, der nur aus Treppenhaus, Stiegenhaus und Fahrstuhl besteht. Ja, genau. Ja. Und deswegen ist der zweite eine große Herausforderung, wie wir es schaffen, dort Werkstätten zu realisieren. Aber wir sind auf einem guten Weg und das schafft man dann schon, aber diesen Nachteil, den gibt es oft, weil Umbau, Renovierung oft bedeutet, den Bestand auf neuen Standard zu bringen. Im Fall zum Beispiel von dem Turm, in dem wir sitzen, gab es ein absurdes Beispiel. Es gibt einen Balkon, der ist Bestand, also den gab es damals schon, den wollten wir nachnutzen. Wir haben gesagt, wir lassen ihn einfach dran. Und dann gab es den Fall, dass weder die genehmigende Stelle noch der Statiker sagen konnten, ja, wir zeichnen das ab, grünes Licht, der hält. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wie schaffen wir das? Kostentechnisch und zeittechnisch vor allem wäre es einfacher gewesen, den abzuschneiden und einen neuen dran zu machen, weil dann hat man quasi den Stempel, das Siegel, Garantie. Ja, ja. Genau. Und so mussten wir, und da sind wir froh, dass wir Fachplanerinnen um uns haben, die da auch experimentierfreudig sind, so hat unser Statiker gesagt, okay, wisst ihr was, wir machen es so, wir bringen große Wassertanks, diese riesigen Plastikfässer in so Metallkäfigen, die es gibt. Man kennt die vielleicht. Wir bringen diese Fässer, wir heben die mit dem Kran hoch, wir füllen alle Fässer mit Wasser. Okay. Wir lassen es ein halbes Jahr stehen und wenn es nicht runterkracht, dann trägt es. Und das haben wir dann gemacht. Wir konnten quasi den Balkon erhalten, aber der Zeitnachteil, der dadurch entsteht, das ist der Grund, warum kein Entwickler, der im freien Markt Rendite erzielen muss, sowas machen könnte. Weil der sagt, na tut mir leid, ich kann ja nicht jetzt ein halbes Jahr lang warten und da Wasser einfüllen. Ich muss das in 2 Monaten fertig haben oder in einem Monat. Das heißt, der wird das abschneiden, wegwerfen, neuer dran. Und deshalb, das sind so Momente, wo man sagt, okay, und ich finde, da muss man einfach ehrlich sein, da muss die Politik nachziehen, bis das passiert ist, was wir ja versuchen, muss man viel Zeit und Geduld haben. Und da ist die Frage, wer kann sich das leisten? Das heißt, ich glaube, in deiner Frage steckt eine gewisse Komplexität, weil es ist keine Garantie, dass wenn ich was günstig kaufe, ich es gleich geschafft habe. Weil kann ich es mir leisten, so langsam zu sein?
Ja. Du hast ja eben von Perspektivwechsel, also allein durch den neuen Namen gibt es einen Perspektivwechsel. Aber ich finde ja schon auch die Art, wie ihr dieses Gebäude nutzt, ja, ist jetzt ja kein klassisches Büro, was man jetzt so jedermann vermieten könnte. Ja, ihr seid natürlich die perfekten Nutzer für sowas, die Zeit aufwenden und auch, wie viel, 200 Stufen sind wir hier hochgestiegen, das auch jeden Tag in Kauf nehmen. Also das ist ja was Besonderes, was seine Qualität hat, aber auch einen gewissen Aufwand immer braucht. Und deswegen sind solche Sonderimmobilien ja auch nur möglich zu entwickeln, wenn man so besondere Leute hat, die das gewillt sind zu machen.
Ja, aber. Da ist für mich ein riesiges Aber und das ist eine Spur, das begegnet mir oft auch im Alltag. Ich glaube, man unterschätzt die Menschen. Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, die Menschen kollektiv zu unterschätzen. Ich glaube, das ist eine Kommunikationsfrage. Ich glaube, wenn man Menschen fragt, wir haben hier die Immobilie mit diesen Umständen, wer hat Interesse und wiegt die Vorteile und die Nachteile ab, findet man immer mehr Menschen, als man überhaupt Raum hat, die sagen, ja klar nehme ich das, wenn es einen Preisvorteil gibt. Und ich glaube, so muss man eher an Immobilien rangehen. Da ist man wieder an dem Punkt, wenn ich immer alles für alle, fürs Maximum, für jeden Tag, für den höchsten Standard ausstatte, ja, da komme ich nicht weit. Stattdessen sollte ich eher die Leute fragen, ja, aber was braucht ihr denn und womit habt ihr kein Problem? Weil ich glaube, auch da muss man wieder sagen, wenn ich jetzt, egal wem, auch wenn ich gefragt werde, was willst du, was wünschst du dir, na, da kommt eine sehr lange Liste raus. Wenn ich aber die Frage anders stelle und sage, das sind die Gegebenheiten, hast du ein Problem damit? Bin ich mir sicher, dass der Großteil der Menschen sagen würde, nee, eigentlich schon okay. Mhm. Und wenn ich dann noch sage, ah ja, super, weil mit dieser vielleicht nicht super komfortablen Lösung sparst du 50% Geld, sagen ganz viele Leute, aua, da bin ich auf jeden Fall dabei. Das heißt, ich glaube, da gibt es auch ein Missverständnis, dass man Menschen nicht genug fragt, was braucht ihr eigentlich? Und da ist es wieder für mich eine Kommunikationsfrage. Ich glaube, viele Sonderimmobilien fänden Mieterinnen, wenn man die Vorteile den Nachteilen gegenüberstellt und die Wahl lässt.
Du hast vorhin auch betont, dass ihr als B+ vor allem Umbauten macht, also im Bestand agiert, ja. Und ein großes Thema von dir und von euch ist auch die ökonomische Realität in der Immobilienwelt, ja.
Es gibt aktuell eine Dokumentation, ich glaube vom WDR oder vom SWR zum Thema DIN-Normen. Mhm. Also es ist eine Dokumentation, wo die Journalistin, die sagt das am Anfang, eigentlich wollte sie eine Doku über leistbaren Wohnraum drehen und hat während der Recherche gemerkt, dass es die Doku gar nicht braucht, weil es gibt einen Grund, warum es keinen leistbaren Wohnraum mehr gibt und das sind die DIN-Normen. Warum sage ich das? Viele unserer Projekte, Umbauprojekte und auch die, für die das Büro bekannt sind, sind natürlich privat entstanden in einer Konstellation, wo wir wissen, dass die Eigentümer, die Entwicklerinnen uns nicht verklagen als Architektinnen und die Firmen nicht verklagen, weil sie vorher wissen, auf was sie sich einlassen.
Weil man eher nicht die konventionellen Wege geht und wenn du jetzt über die Normen sprichst, weil man halt da wie die Wasserkästen auf dem Balkon das halt austestet und nicht gleich mit Siegel.
Genau. Und das macht einen riesigen Unterschied aus, weil, und in dieser Dokumentation wird das super beschrieben, und dann kommt man zu deiner Frage, wie hängt das zusammen mit der ökonomischen Realität, teuer, billig, ne? Die DIN-Normen sind eine Empfehlung. Wir könnten alle aus diesen Normen ausbrechen, wenn alle Beteiligten in einem Projekt sich darauf verständigen und quasi einen Zettel unterschreiben, einen Vertrag, wo drin steht, ich entbinde die Architektinnen, die Firmen davon, diese Normen einzuhalten. Das geht also in privaten Projekten. Das geht aber natürlich nicht bei größeren Projekten, weil man hat ja eine Verantwortung mit dem Geld, das da investiert wird, umzugehen. Und dann wird es natürlich schwierig, weil all diese Förderungen, all diese geförderten Kredite, mit denen gebaut wird, die sind gekoppelt an die Normen. Das heißt, solange diese Normen bedeuten, dass alle Bestandsbauten, alle Altbauten, alles, was es schon gibt, immer auf neuesten Standard gebracht werden müssen, ist einfach Renovierung und Umbau nicht konkurrenzfähig in einem größeren Maßstab. Mhm. Dann können Menschen das im Kleinen tun, weil die nehmen dann Dinge in Kauf, aber das sind ja keine gravierenden Unterschiede. Also wir sind jetzt, du hast es vorhin gesagt, wir sind 200 Stufen hier hochgelaufen, davon sind die ersten 30 neu gebaut und die 170 danach sind alt. Da gibt es einen Unterschied im Trittverhältnis von einem Zentimeter. Mhm. Ich glaube nicht, dass du das gemerkt hast.
Ich habe es nicht gemerkt.
Genau. Eigentlich hätten wir alles abbrechen müssen, auf den neuen Standard bringen. Mhm. Und ich glaube, das sind so Momente, wo man realisiert, okay, solange es diese Normen gibt, die an die Förderungen und das Geld geknüpft sind, kommen wir da nicht raus und kommen wir nicht weiter. Das ist quasi eine Sache. Und dann ist das nächste natürlich die Planbarkeit. ich habe vorhin Wegwerfgesellschaft gesagt. Ich glaube, das ist so ein Zustand, in dem wir sind. Das andere ist diese Idee von, wir wollen absolute Planbarkeit und Sicherheit in vielen Bereichen. Die Idee, dass wir ein Gebäude mit einem, also quasi auf den Euro genau kalkulieren können, solange wir daran festhalten, wird es natürlich auch schwer für Bestandsgebäude, weil ich weiß nicht, was ich finde, oder? Das heißt, ich kaufe ein Gebäude.
Da ist immer ein gewisses Risiko dabei.
Da ist immer ein Risiko. Ja. Und solange wir aber dieses Risiko so hoch bewerten, solange wir diesem vermeintlichen Risiko, weil das ist ja Spekulation, ich weiß es ja gar nicht, da gehe ich quasi davon aus, es geht was schief. Solange wir dem so einen hohen Preis geben und es so teuer machen, kann natürlich auch das bestehende Gebäude nicht konkurrieren mit dem Neubau, weil wir uns immer denken, naja, das neu gebaute Einfamilienhaus, da geht ja alles glatt und reibungslos, was ja auch nicht stimmt. Mit jeder Häuselbauer, mit dem man spricht, sagt, nie wieder würde ich es tun, alles ist schiefgegangen. Das heißt, das ist nur in unserem Kopf, dass wir uns denken, ein neues Haus, ein neues Auto, alles funktioniert und bevor ich was repariere oder Altes kaufe, wirf ich es lieber weg. Ich kaufe lieber eine billige Waschmaschine und wirf sie weg, statt dass ich eine teurere kaufe, die ich reparieren lasse. Das ist aber noch gar nicht so lange, dass wir so denken. Mhm. Also einfach spätestens seit der Pandemie und den Lieferkettenproblemen. Aber eigentlich auch, eigentlich hoffentlich aufgrund der ökologischen Krise, in der wir uns sind, wissen wir ja, alles Material, alle Ressourcen sind limitiert. Das heißt, wir können uns das gar nicht mehr leisten, so weiterzumachen. Wir müssen wieder reparieren. Und da ist dann die Frage, was ist die Erzählung, die wir einführen müssen, ja, um da hinzukommen. Das heißt, also diese finanziellen Hürden und Nachteile, die Bestandsgebäude gegenüber Neubau haben, die muss man abbauen. Und die müssen aus dem System raus. Da gibt es in Österreich super interessante Ansätze wie diesen Reparaturbonus. Mhm. Also ich lebe nicht mehr in Österreich oder ich lebe in Berlin und habe das quasi aus der Ferne dann auch erzählt bekommen und kenne so viele Menschen mittlerweile, die einfach logischerweise auf diesen Reparaturbonus zu.
Natürlich, das ist eine großartige Sache.
Und dementsprechend, ja, daran muss man arbeiten, diese Hürden für bestehende Gebäude abzubauen, damit einfach auch ein gangbarer Weg wird. Weil sonst hofft man darauf, dass die Menschen bessere Menschen werden und sich dafür entscheiden. Ich bin ein wahnsinniger Optimist. Ich glaube da schon daran, aber wenn es zu teuer ist und sich's Menschen nicht leisten können, dann werden sie es nicht machen. Wie sollten sie es denn tun?
Ja, wie sollen sie es?
Wie sollen sie?
Und wir haben vielleicht auch nicht mehr die Zeit, jetzt zu warten, bis wir alle bessere Menschen werden.
Ja.
Deswegen habt ihr nach diesen Türmen hier, habt ihr den Mäusebunker vor dem Abriss gerettet und seid jetzt in eine größere Dimension gegangen, um sozusagen nicht von Gebäude zu Gebäude gehen zu müssen, die zu retten, sondern habt House Europe gegründet. Da kannst du sicherlich genau so zu erzählen.
Genau. Also House Europe ist eine Initiative und tatsächlich, wie kam es dazu, dass wir diese Initiative für Renovierung gegründet haben? Also tatsächlich aus der Praxis, so wie du beschreibst, es gibt dann diese Momente, das sind die tollsten Momente im Leben. Es gibt diese Momente, wo man plötzlich realisiert, dass die Dinge, die man vorher getan hat, alle zusammen einen Sinn ergeben. Also, oder es gibt auch die Menschen, die alles so tun, dass es immer Sinn ergibt. Aber zu denen gehören wir jetzt nicht unbedingt. Also, wir haben natürlich eine Vision oder wir haben diese Werte, nach denen wir arbeiten, dass wir Bestand erhalten und den umbauen. Aber plötzlich kamen sehr viele Teile zusammen. Die Arbeit an den Filmen, die Arbeit zur Gesetzgebung, die Arbeit zur Bodenfrage, die Arbeit an Bestandsgebäuden und einfach diese ökonomische, harte Realität. Im Fall vom Mäusebunker, man muss sagen, es ist ein riesiges Gebäude in Berlin, ein ehemaliges Tierlabor. Dieses Labor hätte abgerissen werden sollen, um Platz zu schaffen, das Land zu verkaufen und was Neues zu bauen. Und wir wollten oder wir haben als Büro gesagt, okay, wir machen einen Gegenvorschlag, wie man das Gebäude erhalten kann und nachnutzen. Und während wir daran gearbeitet haben, gab es einfach den Moment, wo unser Banker, mit dem wir arbeiten, gesagt hat, naja, das könnt ihr nie schaffen. Einfach aufgrund der finanziellen Hürden, über was wir gerade geredet haben. Und in dem Moment haben wir realisiert, okay, das reicht jetzt nicht, dass wir als Architektinnen beweisen, dass man es nachnutzen kann. Dafür sind wir quasi trainiert, dass wir durch den Entwurf zeigen, schaut's nur, aus dem Gebäude kann man was machen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wir können es uns vorstellen, sondern wir müssen darüber hinaus tatsächlich in den Gesetzen und im System etwas ändern. Und deswegen haben wir House Europe als Initiative gegründet, haben dann quasi nach einem geeigneten Format oder Werkzeug gesucht, sind auf die Europäische Bürgerinitiative gestoßen. Und das ist quasi ein Referendum, eine Volksbefragung auf europäischer Ebene. Das heißt, die EU hat das eingeführt, hat es ermöglicht, EU-Bürgerinnen einen Gesetzesvorschlag zu machen. Dann haben die ein Jahr Zeit, 1 Million Stimmen zu sammeln. Und nach diesem Jahr und diesem erfolgreichen Sammeln von 1 Million Stimmen kommt dann der Gesetzesvorschlag in die EU-Gremien, die sich verpflichtet haben, das zu bearbeiten und umzusetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein fantastisches Format, weil auch das haben wir realisiert in unserer Arbeit, in den Filmen und der Recherche. Das ist natürlich kein Thema, wo man lokal Wahlen gewinnt. So ehrlich muss man auch sein, weil natürlich in der aktuellen Logik von repräsentativer Demokratie mit den 5 Jahreszyklen gibt es einfach Themen, vor allem längerfristige Themen. Damit lässt sich schlecht eine Wahl gewinnen. Und wenn man darüber nachdenkt, kennen wir das alle, weil das ist natürlich, die Resultate sieht man erst später. In der Gegenwart oder in dieser Legislaturperiode kostet es eigentlich nur. Das heißt, warum sollte irgendein Politiker, irgendeine Politikerin dieses Thema angreifen? Und in dem Moment wurde uns geraten, tatsächlich von Politikberatern auf europäische Ebene zu gehen, weil, und da muss man auch ehrlich sein, egal wie EU-skeptisch man ist, eigentlich das die EU macht. Die EU verhandelt die lokal oder national unpopulären Themen und so kommen die eigentlich in unsere nationale Gesetzgebung, weil es die EU verabschiedet. Weil auch ein Renaturierungsgesetz, wie es jetzt gerade in Österreich ja
heftig diskutiert
wurde oder wird, natürlich kann ich damit keine Bürgermeisterwahl gewinnen. Wenn ich komm vom Land aus einer Gemeinde, die eigentlich nur aus Bauernhöfen besteht, wenn ich dort Bürgermeister werden will und quasi Wahlkampf mache mit einem Renaturierungsgesetz der Traun, die fließt bei uns durch, da werde ich nicht gewinnen.
Nein.
Nee. Und deshalb muss man so ehrlich sein, es gibt einfach Themen, die stehen über Parteipolitik, die haben keine Farbe. Das bringt auch nichts, das zu ideologisieren. Der Zug ist nicht grün. Der Zug ist einfach Infrastruktur. Gewisse Dinge sind einfach Infrastruktur. Und das muss man sehen, über Wahlzyklen hinaus, Legislaturperioden und über Parteibücher hinaus. Das sind einfach größere Themen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir heben das auf europäische Ebene und sammeln diese 1 Million Stimmen für unsere 3 Gesetzesvorschläge. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir diese Gesetzesvorschläge vorbereiten. Mhm. Also die sind jetzt tatsächlich quasi fertig. Wir sind jetzt in der letzten Runde in der Abstimmung mit unseren nationalen Partnerinnen und großen Verbänden und fragen quasi diese Verbände, stehen unsere Gesetzesvorschläge im Widerspruch oder Konflikt mit euren Zielen? Das ist nur ein wichtiger Moment, um die quasi als Unterstützerinnen zu haben, zu wissen, dass die auch sagen, okay, das sind unsere Vorschläge. Und dann reichen wir die Gesetzesvorschläge ein im Oktober diesen Jahres. Und dann kommen sie im Januar, 3 Monate später, zur Abstimmung. Und dann haben wir quasi von Mitte Januar 25 bis Mitte Januar 2026 Zeit, diese 1 Million Stimmen zu sammeln in der EU.
Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was diese Initiative erreichen will.
Ja, also das Ziel der Initiative ist, Renovierung und Umbau zur Norm zu machen. Mhm. Das heißt, bevor Entwicklerinnen sich denken, das reiße ich ab und baue neu, weil es ist einfacher, sollen die sich denken, ohne Frage, ich erhalte das und baue es um, weil eigentlich der Bestand und Renovierung die beste Option ist. Das Gebäude steht schon da, ich habe einen Zeitvorteil, Genehmigungen dauern auch lange, ich kann schneller das Gebäude nutzen, ich habe schneller Einheiten, ich spare CO2, weil ich reiße nicht ab und ich baue nicht neu. Und das renovierte Bestandsgebäude wird definitiv günstiger sein als der Neubau. Es gibt kein Beispiel, das uns bekannt ist, wo ein Neubau, der entsteht, nach dem Abriss günstiger ist, weil das stünde ja im Widerspruch jeder Renditelogik. Das heißt, das gibt es nicht. Dementsprechend ist für uns Renovierung und Umbau einfacher, sozialer und ökologisch verträglicher und soll zur Norm werden. Und das ist das Ziel, durch die Gesetze das zu fördern. Das heißt, wir haben kein Verbot, Das wäre auch gar nicht möglich, muss man sagen. Also natürlich könnte die EU Dinge verbieten, tut sie manchmal, aber eigentlich regelt die EU ganz andere Dinge. Und deswegen haben unsere drei Gesetzesvorschläge alle ein Anreizmodell hinter sich.
Das hat dann auch was mit Steuer zu tun wahrscheinlich, oder?
Genau. Also unser erster Vorschlag, der ist ganz einfach. Also drei Vorschläge und mit jedem Vorschlag wird es schwieriger. Leider. Der erste Vorschlag ist ganz einfach, weil manche Leute in Europa kennen das aus ihren Ländern schon und wir alle kennen das eigentlich aus der Pandemie. Der erste Vorschlag ist eine Reduzierung oder Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Renovierung, Arbeiten und Material. Und das gibt es schon in verschiedenen europäischen Ländern. Das heißt zum Beispiel in Italien kosten alle Dinge, die mit Renovierung zu tun haben, nur 10% Mehrwertsteuer statt 20%. Das heißt, sowohl die Arbeit als auch das Material, das verwendet wird für die Renovierung, ist deutlich günstiger. Wiederverwendetes Material, also Material, das schon einmal verbaut wurde, ausgebaut und jetzt neu genutzt wird, also quasi Secondhand, wie wir das nennen, gebrauchtes Material hat gar keine Steuer. Mit dem Argument, dass hier die Mehrwertsteuer schon bezahlt wurde in der Vergangenheit. Mhm. Und das ist etwas, wo wir sagen, okay, das soll zur europäischen Norm werden, dass Renovierungsarbeiten einfach deutlich günstiger sind und wiederverwendetes Material keine Mehrwertsteuer hat, damit es konkurrenzfähig ist. Das Zweite, was wir vorschlagen oder fordern, sind transparente Regeln bei Gutachten. Da wird es jetzt schon ein bisschen spezieller, das kennen die meisten Menschen nicht, vor allem nicht aus dem Einfamilienhausbereich. Wenn ein Bestandsgebäude, das wird ja begutachtet.
Also wenn der Statiker kommt, der Tragwerksplaner, der muss dann natürlich schauen, ob das hält, was es werden soll.
Ja, genau. Und dann gibt es aber sehr unterschiedliche Herangehensweisen in der Fragestellung, nämlich schickt man diese Statiker, Tragwerksplaner, Expertinnen, schickt man die ins Gebäude mit der Aufgabenstellung, schreibe alle Risiken auf, oder schicke ich die ins Gebäude mit der Aufgabenstellung, schreibe alle Potenziale auf. Und das ist natürlich ein kleiner Unterschied, aber was natürlich passiert ist, all die Expertinnen und Planer, die ich reinschicke mit der Aufgabenstellung, schreibe alle Risiken auf, die kommen mit A4-Seiten langen Listen raus, was alles passieren könnte. Und dadurch entstehen super lange Mängellisten und Risiken. Und diese Listen sind aber die Grundlage für die Bank zu entscheiden, gebe ich den Kredit oder nicht. Mhm. Und das muss man verstehen, dass, das ist wieder der Fall vom Mäusebunker, unser Banker gesagt hat, naja, für ein Renovierungsprojekt muss ich ja ein Drittel mehr Kapitalsicherheit haben als Bank. Mhm. Das heißt, Neubau ist einfach für die Bank viel interessanter, weil da können sie viel mehr Kredite vergeben. Das ist quasi unser zweiter Vorschlag. Mhm. Wir können jetzt nicht das Bankenwesen ändern, aber was wir ändern können, ist die Entscheidungsgrundlage durch diese Gutachten, weil es schon Länder gibt, wo sich auf die Potenziale konzentriert wird oder wo auch die Risiken von Neubau aufgelistet werden müssen, weil das wissen wir ja mittlerweile auch, spätestens seit der Pandemie, dass ein Neubau nicht mehr per se risikofrei ist. Mhm. Ja. Und der dritte Vorschlag sagt, erstens, das CO2, das in Gebäuden steckt, muss ermittelt werden. Mhm. Das heißt, das machen wir noch nicht. Mhm. Wir machen das nur für Neubau. Das heißt, wenn ich ein neues Gebäude baue, dann ermittle ich ziemlich genau über das Life Cycle Assessment, wie das heißt, Lebenszyklusanalyse, ermittle ich ziemlich genau, wie viel CO2 wird emittiert, um dieses Gebäude zu errichten. Mhm. Und was dieses Werkzeug aber nicht mit einschließt, ist die Vergangenheit. Das heißt, man hat sich bei der Einführung dieses Werkzeugs darauf geeinigt, das ist ja eine menschliche Entscheidung, ja, ist ja keine Gegebenheit. Wir als Gesellschaft haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht zählen, was in der Vergangenheit passiert.
Vorhanden ist.
Genau.
Ja. Mhm.
Und das wollen wir ändern. Ja. Und wir sagen, der richtige Moment ist, wenn ich einen Gebäudeausweis erstelle, wenn eine Immobilie verkauft wird, dann gibt es ja wie beim Kühlschrank dieses A, B, C, D, E, F. Und in dem Moment muss man einfach überschlagsmäßig ermitteln, wie viel Energie steckt schon in dem Gebäude. Und warum? Das soll die Grundlage dafür sein, ein Anreizmodell zu schaffen, den Bestand zu erhalten.
Mhm. Jetzt braucht ihr 1 Million Stimmen und die große Frage ist jetzt, wie wir euch da unterstützen können. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Werbung machen.
Ja, ja, unbedingt. Genau, also das ist dann das Schwierigste. wir sind super froh, dass wir so viel Zuspruch bekommen und dass ganz viele Menschen sagen, wow, danke, dass ihr das macht. Jetzt müssen wir den Punkt erreichen, wo Menschen nicht nur sagen, toll, dass die das machen, sondern wo sich Menschen denken, ich mache mit, weil sie realisieren, dass das auch sie betrifft. Genau, dann gibt es wieder, so wie vorhin besprochen, gibt es Gruppen der Bevölkerung, der Gesellschaft, für die ist das schon klarer, für die ist das schon Teil ihres Alltags. Vielleicht die nachhaltig Interessierten, die sich für das Thema CO2 schon interessieren, aber auch all die Renovierer da draußen, die sowieso Häuser umbauen, die gar nicht auf die Idee kommen, dass sie abreißen und neu bauen und die sagen, okay, wir würden auch davon profitieren, dass Renovieren günstiger ist. Ja, genau. Also auch alle, die sagen, ich will mein Eigenheim und ich kaufe ein Haus am Land im Einfamilienhausgebiet und ich profitiere auch davon, dass Renovierung günstiger wird und auch das Gutachten positiver wird.
Also die muss man auch erreichen.
Die muss man auch erreichen und für die soll es eigentlich auch natürlich sein. Also es sollte nicht nur denkbar sein für alle, die sagen, ich mache das aus einem ökologischen Bewusstsein, weil Nachhaltigkeit und nachhaltiges Bauen, was ja das Thema des Podcasts ist, das denkt ja alles drei zusammen, oder? Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft. Mhm. Bringt ja nichts, wenn ich eines nicht betrachte.
Natürlich, ja. Mhm.
Genau. Und deswegen größte Hilfe ist natürlich, jetzt bis Januar darüber zu sprechen, sich auf der Website für den Newsletter anzumelden, Menschen aufmerksam zu machen und quasi, wenn jeder, der das hört, 1 bis 5 Menschen davon erzählt und sagt, horcht er das an oder wusstest du schon, dann ist das schon eine riesige Hilfe. Und ab Januar, dann für ein Jahr, brauchen wir so jeden Tag 3.000 Unterschriften, oder? Okay. 3.000 mal 365 ist 1 Million. Das heißt, wenn wir es umdrehen und 3.000 Menschen hätten, die uns helfen, müssten die jeden Tag einen Menschen überzeugen zu unterschreiben. Und das sollte ja irgendwie machbar sein.
Das hört sich dann irgendwie wieder überschaubar an.
Genau, ne? Dann klingt es fast überschaubar, ja, genau. Ja. Und das ist natürlich das Ziel, diese Million zu erreichen, natürlich, das ist das Format und das brauchen wir, damit wir einen Druck aufbauen politisch. Aber während wir diese Million sammeln, wird ja hoffentlich viel passieren. Mhm. Also werden wir oft darüber sprechen, werden wir hoffentlich Zeitungsartikel bekommen, in den Medien sein und im Zuge dessen hoffentlich Bewusstsein für das Thema schaffen, damit es nicht nur, so wie wir am Anfang gesagt haben, in der Bubble besprochen wird, in Vorträgen mit Zahlen, sondern mehr Menschen in der Bevölkerung verstehen, dass es sie betrifft. Ja.
Also, wir werden das alles verlinken und ich wünsche viel Erfolg und vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke für das Gespräch.
Das war Olaf Grawert von der Europäischen Bürgerinitiative House Europe. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Wie gesagt, ab Januar 2025 geht House Europe in die entscheidende Phase. Schon jetzt kann man sich für den Newsletter anmelden und ab Beginn des kommenden Jahres können dann wir alle unsere Stimme dafür abgeben, dass diese Gesetzesvorlage in der EU-Kommission verhandelt wird, damit Renovierung und Umbau zur Norm werden und damit sich in Zukunft alle Investoren und Bauherren denken, dass es sich rechnet, Bestand zu erhalten, anstatt diesen abzureißen. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, unterstützt uns doch. Empfehlt die Folge weiter, schickt sie weiter, bewertet sie auf der Podcast-Plattform und ihr könnt uns auch monetär unterstützen. In der nächsten Folge spreche ich übrigens mit Andreas Hofer, dem Intendanten der IBA 27 in Stuttgart. Es geht um die nachhaltige Weiterentwicklung einer ganzen Region und warum Arbeiten und Wohnen wieder näher zusammenrücken sollten. Jetzt aber sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau. Eure Anne Isop.